Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir sprechen heute über Mali. Mali, da reist die Außenministerin heute hin. Heute Mali, morgen dann Niger. Und wir gucken uns Mali deshalb an, weil dort die Lage nicht nur aus deutscher Sicht kompliziert ist. Was war bzw. ist nochmal los in Mali? Islamistischer Terror soll bekämpft werden. Die deutsche Bundeswehr ist dort im Einsatz seit mittlerweile 10 Jahren. Und eben auch der Hauptgrund, warum Annalena Baerbock diese Reise antritt. Was sonst noch wichtig ist, das fasst unser Hauptstadtkorrespondent Stefan Detjen kurz zusammen.
Es ist das erste Mal, dass die deutsche Regierung mit dieser Militärführung, mit dieser Putschistenregierung hier in Bamako unmittelbar Kontakt hat. Eine Regierung, die sich von einstigen westlichen Partnern, auch von der früheren Kolonialmacht Frankreich, weitgehend abgewandt hat. Zugleich hat sich diese Regierung unter dem Übergangspräsidenten Assimi Goïta Russland zugewandt. Es sind russische Soldaten und offenkundig auch Söldner der berüchtigten Wagner-Truppe hier im Land. Es geht letztlich darum festzustellen, ob das deutsche Engagement, ob der deutsche Bundeswehreinsatz hier zurzeit bereits an seinem Ende steht oder ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, mit dieser Regierung auch im Bereich der vielen zivilen Projekte, die die Bundesregierung hier unterstützt, weiter zusammenzuarbeiten.
Soll die Bundeswehr gehen oder soll sie bleiben? Außenministerin Baerbock hat da einiges zu beackern. Auf welche politische Situation sie in Mali trifft, wie die Bevölkerung dieses Militärregime eigentlich wahrnimmt, das wollen wir uns gleich angucken. Außerdem geht es um die Ukraine. Unsere Korrespondentin war in den vergangenen Tagen im Land unterwegs. Sie kann uns frische Eindrücke schildern und was ihr die Menschen in und rum um Kiew erzählt haben. Heute ist der 12. April. Mein Name ist Sonja Meschkat. Hallo. Seitdem der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine begonnen hat, berichten wir ja hier mehr oder weniger fast jeden Tag im Podcast über die Ukraine, gucken uns das an aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, haben unterschiedliche Perspektiven, die wir eben versuchen hier abzudecken. Und heute habe ich mich dafür entschieden, nochmal zu einer Korrespondentin Kontakt aufzunehmen. Eine ARD-Korrespondentin, Silke Dietrich. Sie kennen sie auch schon hier aus dem Podcast, aus anderen Berichterstattungsgebieten. Und sie ist eben jetzt gerade als Berichterstatterin in der Ukraine. Und sie hat in den letzten Tagen sehr viel gesehen, konnte mit sehr vielen Menschen sprechen und hat uns hier für den Podcast nochmal einen Einblick gegeben in die Art und Weise, wie sie überhaupt arbeiten kann, welche Menschen sie getroffen hat, was für Eindrücke sie bisher aus Kiew und der Umgebung mitnehmen konnte. Und so hat das Gespräch begonnen. Silke, wir kennen dich ja sonst als Berichterstatterin für Indien. Du warst auch in Afghanistan. Wir haben auch im Podcast schon ein paar Mal mit dir gesprochen, als es dort losgegangen ist mit diesem chaotischen Truppenabzug. Wir haben mit dir über die afghanischen Ortskräfte gesprochen. Jetzt bist du in der Ukraine, in Kiew. Wie kam das?
Ja, in der ARD ist es so, dass es viele verschiedene Kriegs- und Krisenreporter und Reporterinnen gibt. Und im Moment war es dann ja der Fall, dass unsere Kolleginnen und Kollegen aus Moskau nicht hier hin konnten. Denn die sitzen da, haben ihr Studio da. Und wenn die jetzt in die Ukraine gehen würden, würde das gleichzeitig bedeuten, dass die gar nicht mehr zurück nach Russland gehen könnten, weil sie dann ja natürlich über den Krieg berichten, was man in Russland so nicht mehr sagen darf. Würden sie dann zurückgehen, hätten sie damit zu rechnen, dann bis zu 15 Jahren in Haft zu kommen. Und die haben natürlich jetzt nicht nur aus Berichterstatterpflicht, dass sie dann jetzt noch in Moskau bleiben, sondern auch, weil sie da ihre Familien haben und denen das wichtig ist. Deswegen hat die ARD jetzt versucht, so viele Menschen wie möglich zu finden, die diese Krisenberichterstatter-Sachen schon gemacht haben und dann jetzt eben hier hingehen können.
Das heißt, du bist auch dann aufgrund deiner vorherigen Job schon in einer gewissen Art und Weise darauf vorbereitet, was dich da vielleicht erwartet oder sehr wahrscheinlich erwartet?
Ja, wir haben natürlich viele Kurse gemacht vorher, die wir auch immer wieder auffrischen, wo wir so Sachen machen wie, da werden wir entführt, wir wissen, wie wir an Checkpunkten uns zu verhalten haben, wie wir damit umgehen, wenn ständig bewaffnete Menschen um uns rum sind, Soldaten, wo man langtreten darf, weil mutmaßlich irgendwelche Minen noch versteckt sind, welche Häuser man nicht betreten sollte. Und all das ist jetzt tatsächlich in der Ukraine und gerade in den Vororten von Kiew, wo ich jetzt viel unterwegs war, kann ich davon jede Menge anwenden.
Ja, also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das hilft dir eben dann jetzt auch tatsächlich in der konkreten Situation weiter, ja?
Auf jeden Fall. Also weil wir natürlich haben ja auch Personenschützer noch mit dabei und Leute, die auch immer irgendwelche Sicherheitsupdates machen. Aber man wird auf Krisen vorbereitet in der Tat, was nicht heißt, dass nicht dennoch es sehr viele Situationen gibt, die mich jetzt auch schon emotional auf jeden Fall ganz schön mitgenommen haben.
Magst du uns mal eine erzählen? Was war so eine Situation?
Oh, es gibt so viele. Also es war sehr überraschend, als wir nach Bucha gekommen sind. Da dachte ich eigentlich, das hatten wir ja schon gehört und auch Bilder gesehen, dass da Leichen auf der Straße liegen. Aber eigentlich hätten die schon geräumt sein sollen. Und dann kommen wir zu einem Hinterhof, einem Garten. Und da liegen 6 verkohlte Leichen, die mutmaßlich vorher erschossen wurden. Da war schon das Kriminalamt und die hatten das dann schon untersucht. Das war ein ganz gruseliger Anblick. Dann sind Dinge, die man vielleicht gar nicht auf Bildern sieht, wenn wir durch verschiedene Häuser hier gehen, ist so ein wahnsinnig süßlicher Geruch dann in der Luft, der einem sofort auf den Magen schlägt. Und das ist eben Zeichen dafür, dass noch Leichen in diesen Wohnungen liegen, die noch nicht geborgen wurden. Dann liegt ganz viel Spielzeug in diesem Schutt und den Trümmern. Und das ist so ein Bild, was irgendwie gar nicht zusammenpasst. Ich habe in einem total verfallenen Haus, was eigentlich in einer wunderschönen Allee stand, noch ein völlig funktionierendes Bobbycar gesehen. Das ist, das sind dann Bilder, Gerüche, die einem nicht aus dem Kopf gehen. Und dann natürlich auch noch die Erzählung von den Leuten, die dann eben da waren, als die Bomben fielen oder jetzt gerade wieder zurückkommen.
Wie kannst du denn dann überhaupt berichten, unter welchen Umständen oder wie ist das überhaupt? Also sprichst du dann einfach Menschen, die dir da vielleicht auf der Straße, auf den Bürgersteigen irgendwo begegnen, sprichst du die einfach an oder wie läuft diese Kontaktaufnahme?
Ja. Eigentlich schon. Wir haben natürlich immer Übersetzerinnen und Übersetzer mit dabei. Wir gehen in die Orte, wenn sie nicht gesperrt sind. Wenn sie von der ukrainischen Regierung gesperrt wurden, dann gehen wir mit Vertretern und Vertreterinnen des Innenministeriums da rein. Da gehen dann oft mehrere Journalisten mit. Das finde ich selber persönlich immer ein bisschen unangenehm, weil dann so eine Schar von Journalistinnen und Journalisten in die Stadt gelassen wird und die dann alle die Leute aufsuchen. Aber im Prinzip ist das so, weil es stehen natürlich Leute, wenn sie überhaupt noch in den Orten sind. Ich habe jetzt welche dann getroffen, die zurückgekommen sind, um zu gucken, was überhaupt noch steht. Oder wir haben eine Bäckerin getroffen, die ganze Zeit in Irpin war, auch ein Ort, der in Schutt und Asche liegt, die aber die ganze Zeit durchgebacken hat. Für die wenigen Menschen, die noch da geblieben sind oder die Soldatinnen und Soldaten, die habe ich an einem Supermarkt getroffen. Und die Leute reagieren auch sehr unterschiedlich. Einige habe ich das Gefühl, also alle sind natürlich traumatisiert, aber entweder wollen sie unbedingt erzählen und da kann ich kaum eine Frage stellen, weil die einfach nur erzählen am Stück, was ja auch ein Zeichen dafür ist, dass die Menschen ein Trauma haben. Es gibt aber auch viele, die dann abwinken, die wirklich, die haben so einen Kloß im Hals und einfach nur anfangen zu weinen, wenn sie uns sehen, weil die einfach noch nicht reden können.
Und die Berichterstattung als solche, wie funktioniert die? Also kriegst du das zum Beispiel, ne? Man muss wissen, also wenn du einen Beitrag machst, ne, wo du was einsprichst, wo man dann O-Töne hört und so weiter, die musst du ja zum Beispiel irgendwie, die musst du überspielen. Wenn wir hier jetzt miteinander sprechen, können wir eine bestimmte App nutzen, über die wir dich dann zuschalten, damit wir dich eben gut verstehen. Also das sind alles Sachen, die so generell funktionieren für dich?
Ja, das funktioniert im Moment vor allen Dingen in Kiew. Wenn wir in die Vororte von Kiew und in die Städte weiter weggehen, da funktioniert es nicht. Ich habe dann versucht, manchmal Live-Schalten zu machen, aber wir haben noch nicht mal Handynetz da. Die Menschen haben nichts. Die haben keinen Strom, kein Gas, kein Wasser, zum Teil schon wochenlang. Und dann funktionieren solche Sachen natürlich nicht. Aber wir fahren dann eben manchmal 4 Stunden über buckelige Pisten in diese Orte. Auch das ist kompliziert. Die Straßen sind zum Teil bombardiert. Die Brücken sind zum Teil zerstört worden, damit die russischen Streitkräfte nicht weiter vorrücken können. Also es ist alles ziemlich aufwendig. Aber dann klappt es eben, wenn wir zurückkommen. Da sitze ich jetzt gerade in einem Hotel und hier funktioniert sehr viel. In Kiew sieht man fast gar nichts von den Spuren des Krieges. Da muss man schon richtig nachgucken. Man merkt es natürlich, weil die Straßen sind immer noch sehr, sehr leer. Es sind Checkpoints an jeder Kreuzung. Es ist unheimlich viel Militär, Soldaten unterwegs. Aber so langsam machen hier auch Cafés und Restaurants wieder auf.
Ah, okay. Das heißt, das ist so ein Mini-Moment, eine Mini-Situation von Normalität, die tatsächlich dann auch in einer sehr umkämpften Stadt wie Kiew dann tatsächlich entstehen kann?
In Kiew absolut. Das ist wirklich jetzt, dass es seit gut 1,5 Wochen hier keine Kämpfe mehr gab, keine Bomben mehr. Ganz am Anfang, ich bin jetzt seit gut 1 Woche hier, gab es immer noch Fliegeralarm. Es gibt auch noch eine Ausgangssperre ab abends um 9. Also es ist überhaupt nicht die belebte Stadt, die Kiew vorher einmal war. Aber ich habe zum Beispiel, einen Tag waren es schon 15 Grad, Sonnenschein. Das war ein Kiewer Frühling. Und die Menschen saßen draußen im Café. Da muss man mit diesen verschiedenen Bildern auch erstmal umgehen. Mhm. Aber die Menschen im Café, wenn ich dann mit denen spreche, die sind natürlich in den Köpfen, spielt nur der Krieg eine Rolle, auch wenn sie der im Moment seit Tagen nicht mehr direkt betrifft. Die arbeiten dann, das sind Freiwillige, das ganze Geld, was die einnehmen, geht an freiwilligen Organisationen, die wiederum dann die Soldaten an der Front unterstützen, Hilfslieferungen bringen. Es geht nur darum, also ganz viele sagen, das habe ich mal früher gemacht, aber jetzt mache ich das und das. Also es ist eine absolute Zeitenwende für jeden hier in Kiew und natürlich in der Ukraine. Das, was vorher war und das, was jetzt ist. Und selbst wenn es in Kiew nicht ist, ist für viele einfach, der Krieg ist einfach noch omnipräsent.
Die Frage, die wir immer wieder stellen, auch unsere anderen Korrespondenten, die über die Ukraine oder Russland berichten: Wie sicherst du deine Informationen eigentlich ab? Hast du überhaupt die Möglichkeit, etwas gegenzuchecken, etwas zu verifizieren?
Wir haben natürlich die Augenzeugenberichte und wenn ich dann in Bucha zum Beispiel war und viele Menschen die gleiche Geschichte erzählen, finde ich, ist das schon mal ein Hin darauf, dass das einfach bestätigt ist. Dazu kommt noch, und das finde ich eigentlich ganz gut, das sind sehr schicke Vororte gewesen, muss man sagen. Die haben ganz viel Videomaterial. Also solange dann noch Strom da war, kann man wirklich auf sämtlichen Videos jetzt nachvollziehen, wo Russen gestanden haben und wer da eventuell geschossen hat. Dann finden ja jetzt viele Untersuchungen statt. Wir waren ja auch mit dabei, als die Kriminalpolizei dann in Bucha war. Die versuchen dann mit abzudecken. So ist es eigentlich. Was wir natürlich, und das ist ein großes Manko, wir haben keine Chance, hier in der Ukraine mit der Gegenseite zu sprechen. Dafür müssten wir an die Front und müssten uns ins Kreuzfeuer begeben. Und das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit.
Hast du Angst manchmal?
Ja, ich habe gar nicht so Angst davor, getroffen zu werden im Moment oder vor Schüssen. Die Situation hat sich jetzt so noch nicht ergeben, weil tatsächlich hier rund um Kiew die Russen ja draußen sind. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Bilder mich alle einholen, weil es wirklich viele schlimme Geschichten und schlimme Bilder gab. Und das ist jetzt nicht einfach irgendwo weit weg in der Wüste, sondern es sieht wirklich aus, als wäre das ums Eck irgendwo in Deutschland, als wäre das in Korschenbruch oder irgendwo auf im flachen Land in der Uckermark im Winter und mit diesen schönen Spitzdächern, die Häuser und die Menschen sind uns dann doch alle sehr nahe und ähnlich.
Silke, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass du deine Eindrücke irgendwie auch verpacken kannst, dass du mit jemandem drüber reden kannst. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt Schulungen bekommen. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass du selbst weißt, wie du dir gut helfen kannst. Und ja, danke an dich mal wieder fürs Erzählen und für diese wie immer sehr intensiven Eindrücke. Danke dir.
Ich danke euch.
Es ist der gefährlichste und auch der größte Einsatz deutscher Truppen im Ausland nach dem Abzug aus Afghanistan. Es geht um die deutschen SoldatInnen in Mali, das ist im Westen von Afrika. Ein Einsatz, von dem nicht mehr sicher ist, ob er so weitergeführt werden kann. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Das hat etwas zu tun, zum einen mit der Militärregierung, die seit dem Putsch im vergangenen Jahr an der Macht ist. Es hat etwas damit zu tun, dass diese Militärregierung wohl mit russischen Söldnern zusammenarbeitet, die für Massaker an Zivilisten verantwortlich sein sollen. Und es hat auch etwas damit zu tun, dass Mali als enger Verbündeter gilt von Russland. Kurze Erinnerung dazu nochmal. Vor einigen Wochen hat Mali sich enthalten, mit einigen anderen afrikanischen Staaten zusammen, bei der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat, als es darum gegangen ist, den Krieg in der Ukraine zu verurteilen. Vor diesem Hintergrund reist die Außenministerin Annalena Baerbock heute und morgen erst nach Mali, dann ins Nachbarland Niger. Genug zu besprechen also mit unserem Korrespondenten für die Region, Stefan Ehlert. Stefan, faktisch an der Macht ist ja seit vorigen Mai eine Militärführung, eine Putschistenregierung. Auf welche politische Situation trifft Annalena Baerbock denn dann bei ihrem Besuch in Mali?
Ja, ich weiß gar nicht, ob sie politische Gespräche in Bamako hat führen können. Christine Lambrecht, die Verteidigungsministerin, war ja kurz zuvor da und war eigentlich verabredet mit dem Verteidigungsminister, aber es kam kein Treffen zustande. Er war außer Landes, obwohl die Reise von Lambrecht angekündigt worden war. Ich weiß gar nicht, wie herzlich Frau Baerbock in Mali empfangen wurde. Was ich weiß, ist, dass sie zurzeit bei den deutschen Soldaten dem Blauhelm-Kontingent ist. Das sind rund 900 Frauen und Männer im Norden Malis, Gao, in einer besonders gefährlichen Gegend. Und dort wird sie bestimmt auch mit UN-Vertretern Gespräche führen. Das sind dann auch politische Gespräche über die Frage, wie es mit dieser UN-Mission weitergehen kann.
Über die UN-Mission spreche ich gleich noch mal ein bisschen ausführlicher mit dir. Mich würde erstmal noch interessieren, wie ist denn eigentlich die Lage für die Bevölkerung? Also was passiert denn da eigentlich gerade unter dieser Militärführung?
Ja, die Militärführung ist eigentlich relativ beliebt. Man war sehr frustriert von der Vorgängerregierung der Zivilen. Der erste Putsch fand ja schon im August 2020 statt. Dann gab es einen zweiten Putsch, weil der zivile Premier wieder abgesetzt wurde. Jetzt hat ein Militär die Macht an sich gerissen. Assimi Goïta, der auch in Frankreich und in Deutschland trainiert worden ist, ausgebildet worden ist, ein Offizier, den man wohl für sehr fähig hält, der jetzt eben auch Politik macht. Die Junta hat vor allem einen effektiven Krieg gegen die Terroristen angekündigt und will da Boden gewinnen. Ob sie auch für die Bevölkerung zivil etwas tut, ob es da mehr Dienstleistungen gibt in Form von Schulen, Gesundheitsstationen, Straßen, das kann ich ganz schwer beurteilen. Aber die Bevölkerung hat das erstmal in dieser Form begrüßt. Und nach allem, was wir so hören, stehen sie auch den Russen, die dort sein sollen, russische Söldner, nicht besonders kritisch gegenüber, sondern sie sagen, wir vertrauen unserer Regierung, die muss für Sicherheit sorgen. Frankreich war ja nun lang genug an unserer Seite, auch als ehemalige Kolonialmacht. Und nun sind eben mal neue Kräfte am Zug.
Wenn du gerade schon die russischen Söldner ansprichst, also es gibt ja eben den begründeten Verdacht offenbar, dass Mali da zusammenarbeitet mit russischen Söldnern, mit dieser sogenannten Wagner-Gruppe. Welche Rolle spielen denn diese russischen Söldner eigentlich in Mali? Jetzt, wenn wir auch noch mal eben den Blick werfen auf den Krieg in der Ukraine, ich könnte mir vorstellen, das kriegt dann sicherlich auch noch mal eine andere Gewichtung.
Ja, natürlich. Das wird in der Propaganda von West wie Ost ausgenutzt. Offiziell sind dort russische Söldner, um malische Soldaten an russischem Gerät zu trainieren. Aber man hört auch ehrlich gesagt aus der Bevölkerung Stimmen, die sagen, nein, das stimmt ja gar nicht, hier gibt es keine Russen oder schon gar keine Söldner. Aber die Regierung hat eingeräumt, dass aus Trainingszwecken die hier seien, weil man zum Beispiel mit den Hubschraubern, die man herzlich in Empfang genommen hat, auch im Staatsfernsehen war das zu sehen, mit denen muss man ja umgehen können. Aber vieles deutet darauf hin, dass diese Söldner, einige hundert werden es sein, aktiv an Kämpfen beteiligt sind, auch aggressiv vorgehen und möglicherweise mehr tun, als nur den Umgang mit militärischem Gerät zu erklären. Da gehen die Angaben teilweise auseinander und man muss da sehr vorsichtig sein, eben zwischen Propaganda und Wahrheit zu unterscheiden. Aber wir wissen zum Beispiel, es gab in der vorletzten Woche ein Massaker mit 400, vielleicht sogar 500 Toten. Mhm. Human Rights Watch sagt, es ist eines der schlimmsten gewesen. Und dort wurden Weiße gesehen. Und weiße Menschen, die nicht Französisch sprechen. Und es heißt eigentlich, dass das möglicherweise eben russische Söldner gewesen seien.
Wie ist denn überhaupt eine Einschätzung dazu? Ich weiß nicht, vielleicht kann man es anhand der Stimmung der Bevölkerung sagen. Hat dieser Krieg in der Ukraine, hat er militärische Auswirkungen auf Mali oder könnte er welche haben?
Nein, das bezweifle ich. Also 400-500 Söldner oder lass es 600 sein, die machen den Kohl nicht fett in der Ukraine oder auch in Russland. Da hieß es ja, die würden dann abgezogen, weil sie eben gebraucht würden in der Ukraine. Das wäre ein ziemliches Armutszeugnis. Meiner Ansicht nach werden diese Söldner aber auch in der allgemeinen Debatte massiv überschätzt. Ich selber lebe in Libyen, in Mosambik und verfolge dort auch Antiterroreinsätze. Da wurde eben diese Gruppe Wagner von der mosambikanischen Regierung beauftragt, eingesetzt. Dann hatten die ein paar Verluste und haben sich zurückgezogen. Sie haben dort nichts beschickt. Aus der Zentralafrikanischen Republik kennen wir sie als Verletzer von Menschenrechten. Auch sehr aggressiv gehen sie davor und die nicht dazu beitragen, dass dieser Staat stabilisiert wird. Insofern fragt man sich vor allem, was will denn die malische Regierung, also eben die Junta, jetzt mit dieser Söldnertruppe anfangen? Sie müssen sie ja auch bezahlen. Mhm. Und diese Söldner haben sich nie irgendwo einen Namen dafür gemacht, irgendetwas zu stabilisieren. Der Preis dafür könnte ziemlich hoch werden. Mhm.
Jetzt kommen wir nochmal auf diese EU-Missionen bzw. UN-Missionen zu sprechen. Also EU-Ausbildungsmissionen haben wir schon mitbekommen. Heute soll vorerst ausgesetzt werden. Die Bundeswehrbeteiligung an der UN-Mission in Mali muss eigentlich vom Bundestag verlängert werden. Vorm Hintergrund dieser instabilen politischen Lage, die es aber eben gibt in Mali. Welches Interesse hätte denn diese Militärregierung überhaupt daran, dass diese Mission weitergeführt wird oder eben beide Missionen auch oder eben auch nicht?
Nun ja, niemand wird sagen, wenn er Training geschenkt kriegt für seine Soldaten und das auch noch qualifiziert ist von Trainern aus 20 europäischen Nationen, nein, das wollen wir nicht, das machen wir nicht, das glaube ich nicht, dass das kommt. Aber die EUTM-Mission, wie gesagt, ist vorläufig ausgesetzt. Interessanterweise gibt es da ja einen Flügel in Niger, wo auch deutsche Soldaten sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht der Bundestag darüber entscheiden muss, dass EUTM eben doch fortgesetzt wird, aber eben in Niger und nicht in Mali. Weil da, wo Söldner im Einsatz sind, wollen deutsche Truppen nicht tätig sein, europäische Truppen eigentlich generell nicht. Ein Blauhelm-Einsatz ist eine andere Sache. Das ist eine multilaterale Geschichte. Da kann man die Vereinten Nationen nicht einfach im Regen stehen lassen. Das ist eine Stabilisierungsmission. Die malische Regierung, ich bezweifle, dass sie darauf verzichten wollen würde. Denn diese Blauhelm-Mission ist maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass immerhin die Städte im Norden nicht in den Händen irgendwelcher islamistischer Milizen gelandet sind. Ob die malische Armee so weit ist, dass sie diese Städte auch alle sichern könnte, das wage ich zu bezweifeln. Die große Frage ist, ist dieser UN-Einsatz technisch-militärisch weiterhin leistbar, weil die Franzosen als kämpfende Truppe eben abziehen. Und die haben den Schutz der UN-Mission gewährleistet. Die hatten die kämpfenden Hubschrauber, die haben die Evakuierung gemacht und unter anderem auch den wichtigen Flughafen in Gao gemanagt, dort, wo Annalena Baerbock vor kurzem eingetroffen ist.
Du hast Niger jetzt gerade das Nachbarland auch schon mal angesprochen. Vielleicht kannst du uns dazu noch eine Einschätzung geben. Also Frankreich und Deutschland sondieren ja eben gerade, ob von Mali aus eben in Zukunft aus dem Nachbarland Niger der Kampf gegen eben diesen islamistischen Terror unterstützt werden soll. Wie realistisch wäre denn Niger als alternativer Standort und auch als Partner?
Als Partner ist er auf jeden Fall zuverlässiger als die derzeitige Militärjunta in Mali, die ja, auch das muss eine demokratische Nation ärgern, gesagt hat, ach, wann wir wählen, das gucken wir mal, vielleicht in 5 Jahren. Damit kann man sich nicht zufrieden geben und die westafrikanische Staatengemeinschaft hat auch das scharf sanktioniert. Mali ein unsicherer Kandidat, deswegen Niger sehr viel verlässlicher. Schon jetzt ist die EUTM-Mission ja dort vor Ort und trainiert. Auch Frankreich ist dort bereits vor Ort und ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass man von Niger oder auch anderen verlässlichen Partnerländern heraus Mali weiter im Auge behält. Ich erinnere mich an 2013, da saß ich genau hier in diesem Studio, als die Franzosen, ich glaube aus Gabun und sogar aus Frankreich, Angriffe flogen auf Stellungen der Islamisten, die Bamako erobern wollten. Algerien hatte damals Überflugrechte eingeräumt für Frankreich, ich glaube zum ersten Mal in der Geschichte. Und plötzlich war alles möglich. Da sind dank der Technik und dank moderner Möglichkeiten Grenzen eben keine Grenzen mehr.
Ich bin ehrlich und offen an dieser Stelle. Ich hänge vom Kopf her immer noch an dem, was Silke Dietrich uns hier heute erzählt hat im Podcast. Und ich bin tatsächlich immer wieder froh und dankbar darüber, dass wir Korrespondentinnen und Korrespondenten haben, die in diese Gebiete gehen, die für uns berichten und die uns dann eben auch an ihren Schilderungen teilhaben lassen. Das ist wichtig und das ist eben auch eine weitere unabhängige Quelle, auf die wir uns da verlassen können. Danke, dass Sie zugehört haben, auch heute. Wir freuen uns über Feedback, Rückmeldungen, Anregungen, dertag@deutschlandfunk.de. Ihnen noch einen guten Dienstag und bis ganz bald. Sonja Meschkat, mein Name. Tschüss.